Wo sind die Prozesse und Strukturen, die unsere Mitarbeitenden Schmerz verursachen? Eine Unternehmenskultur wird ja besser, je offener ja Menschen sind und vertrauensvoller sie miteinander umgehen und sich sein können oder nicht verstellen müssen. Ich glaube, die Angst, dass Mitarbeitende zu viel über einen wissen, ist berechtigt, aber die Mitarbeitenden wissen so oder so.
Herzlich willkommen im Salon Frufru, dem Podcast des U-Instituts. Mein Name ist Sandra Halter und ich freue mich sehr, euch wieder in den ehemaligen Räumen des Weinkabarets zu begrüßen, nachdem, wie ihr vielleicht schon wisst, unser Podcast benannt ist und in denen sich heute das U-Institut befindet. Das U-Institut gehört zu den zentralen Anlaufstellen, wenn es um kreatives UnternehmerInnentum, kreative Potenziale und Innovationen für die Zukunftsgestaltung geht. Kurz gesagt, unser Thema ist Creative Impact. Und deswegen sprechen wir auch hier im Podcast regelmäßig mit spannenden Menschen, die auf verschiedenen Wegen kreativen Impact erzeugen. Und heute zu Gast ist die wirklich großartige Lunia Hara, mit der ich unter anderem über empathische Führung sprechen werde. Also was damit eigentlich gemeint ist, welches Potenzial darin steckt und wie man eine empathische Führungskraft werden kann. Denn bei Creative Impact geht es auch darum, wie man als Führungskraft und oder Unternehmerin agiert und welche Werte im Vordergrund stehen. Und vielleicht sind das eben manchmal auch Werte und Rollen, die nicht sofort als die wichtigsten angesehen werden, wie zum Beispiel eben Empathie und Offenheit. Ja, erstmal hallo Lunia.
Hallo Sandra, freut mich hier zu sein.
Ich stelle dich noch ganz kurz vor und dann fangen wir an, beziehungsweise versuche ich das kurz zu machen, denn du machst wahnsinnig viele Sachen. Und zwar ist Lunia Director Project Management bei Diconium. Diconium ist eine Digitalagentur für digitale Transformation. Und außerdem ist sie Speakerin, Gastautorin beim Spiegel, LinkedIn Top Voice, 2022 Preisträgerin des Edition F Award und deswegen sind wir heute hier Expertin für empathische Führung.
Vielen Dank, dass ich im Salon Frufru sein darf. Wäre so schön, wenn das live wäre.
Ja, wir können aber gleich mal zumindest bei der Bühnenshow bleiben, weil das ist ja unsere berühmte erste Frage, die auch meistens so am trickiesten ist und gar nicht so leicht zu beantworten und die aber ganz gut beschreiben kann, was du machst und worin du arbeitest. Und zwar, wenn du mit deiner Arbeit Teil einer Bühnenshow wärst, was für eine Art Show wäre das und wie würde sie heißen und welche Rolle würdest du darin spielen?
Tatsächlich hatte ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe das ja in alten Sendungen gehört und hatte jetzt spontan eine ganz andere Eingebung und ich weiß nicht warum, als das, was ich vorher sagen wollte, und zwar ein Musical.
Oh, ich liebe Musicals.
Ja, und zwar ein Musical, jetzt muss ich mal ganz kreativ, ein Musical, das in einem, wo spielt denn das? Das ist ja egal. Ein Musical, das könnte heißen, Die Zukunft ist jetzt.
Ha!
Und da wären natürlich, in einem Musical gibt es ja ganz viele verschiedene Sänger und alle Sänger können ganz toll singen. Das ist immer das Tolle an Musicals. Und die unterschiedlichen Sänger wären unterschiedliche Experten, sage ich mal, die unterschiedliche Fähigkeiten, sage ich mal, besingen, die in der Zukunft für beispielsweise eine Unternehmenskultur sinnvoll sind. Und auch gut sind. Ich hätte aber trotzdem die Hauptrolle, die Hauptstimme, weil ich überzeugt bin, dass Empathie die wichtigste Fähigkeit ist von all diesen unterschiedlichen Expertisen und Fähigkeiten, die da besungen werden.
Also würdest du quasi mit allen dann im Duett singen sozusagen?
Genau, wir würden da alle singen, jeder immer unterschiedlich, jeder würde seine Expertise anpreisen, was ja auch total gerechtfertigt ist, weil es in so einem Fall, wenn es halt Unternehmen, es geht ja nicht darum, wer ist besser oder nicht, sondern wie bei einem Musical ist es ja dann letztendlich so, dass das Gesamte, jeder Einzelne ja dann das Gesamtbild ergibt und dass es eine schöne Show letztendlich darstellt. Aber ich würde mir jetzt beanspruchen, sage ich mal, in diesem Musical die Hauptstimme zu singen, weil ich glaube, dass Empathie oder empathische Führung die wichtigste Zutat wäre in diesem Musical und in die Wirtschaft übertragen, nicht nur in der Führungsarbeit, aber auch im Miteinander in der Gesellschaft ist, glaube ich, Empathie und Mitgefühl haben halt mitunter das größte Potenzial, unsere Gesellschaft zu verändern, wie wir miteinander umgehen, wie wir andere Leute wahrnehmen.
Wie bist du denn auf das Thema gekommen, empathische Führung? Weil es gibt ja bestimmt auch Menschen, die die zwei Begriffe nicht unbedingt zusammenbringen würden als allererstes. Also ist es ein bisschen auch so gewesen, dass du das Verhältnis gesehen hast, das so meistens ist zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitenden? Oder wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Ja, ich glaube, es sind so zwei Sachen. Das ist zum einen, dass meine Persönlichkeit einhergeht mit dem, wie ich führe, und auf der anderen Seite aber viel erlebt habe, wie schlecht Führung sein kann und welche Auswirkungen das auf Menschen und auch auf ihr Potenzial haben, wenn sie halt eine schlechte Führungskraft haben. Und ich habe mich halt dafür entschieden, halt in eine Führungsart zu gehen, die halt den Menschen ins Zentrum stellt, dessen Fähigkeiten und auch Potenziale. Und dass das erst eigentlich der Hauptfaktor ist, dass Menschen dann überhaupt noch aus sich herauskommen können, sich entfalten können, motiviert sind und sich mit Unternehmen verbunden fühlen, weil wenn ich mir jemanden ins Zentrum stelle, heißt natürlich, interessiere mich für diese Person und nehme diese Person und ihre Herausforderungen und Bedürfnisse ernst und gehe darauf ein und versuche, Lösungen zu finden. Und nichts anderes ist es privat. Wir fühlen uns Menschen verbunden, wo wir das Gefühl haben, ich werde ernst genommen, ich werde unterstützt. Und es geht nicht nur um den Unternehmenserfolg, sondern es geht auch um meinen persönlichen Erfolg in diesem Unternehmen.
Ja, und man sagt ja auch oft, es gibt doch diesen berühmten Spruch auch so, Menschen verlassen nicht die Unternehmen, sondern ihre Chefs.
Ganz genau. Zum Beispiel. Und das ist kein Spruch, sondern das ist tatsächlich auch durch eine Studie belegt vom Gallup-Institut, die jetzt sogar vom Anfang diesen Jahres, beziehungsweise das ist ja fast jedes Jahr, kommt das immer als eins der ersten Gründe, weshalb Mitarbeitende Unternehmen verlassen. Das ist da, der erste Grund ist immer die Beziehung zur Führungskraft.
Was ich ganz spannend finde bei dir, weil du sprichst ja nicht nur in Anführungsstrichen über empathische Führung, sondern bei dir gehört ja auch Offenheit dazu. Und da wäre jetzt so meine Frage, weil man könnte ja auch sagen, ja, ich kann eine empathische Führungskraft sein, indem ich mich interessiere für meine Mitarbeitenden. Warum ist es denn auch wichtig, selbst auch offen zu sein als Führungskraft? Also geht es immer Hand in Hand?
Ja, das geht Hand in Hand. Offenheit ist auf jeden Fall ein der Hauptbestandteile von empathischer Führung. Einmal geht es da um das Thema Verletzlichkeit, Schwäche zeigen. Und zwar ist es halt auch wichtig für Führungskräfte beispielsweise zu zeigen, dass sie auch fehlbar sind, weil in dem Moment werden sie zu einem Vorbild für Mitarbeitende, und Mitarbeitende lernen dadurch, wenn sie beobachten, dass ihre Führungskraft Fehler macht und diese zu diesen Fehlern auch steht, bedeutet das im Umkehrschluss, dass Mitarbeitende lernen, dass auch sie Fehler machen können und dürfen. Und das ist ja die Voraussetzung, damit überhaupt Menschen, sage ich mal, kreativ und Kreativität und Innovation entsteht. Weil wenn wir angstbehaftet sind, dann werden wir natürlich auch zurückhaltend sein. Aber eigentlich sollte ein Unternehmen, was halt Innovation und Kreativität haben will, auch Fehler zulassen, weil nur durch Fehler kommen wir auf neue Ideen und können neue Dinge entwickeln. Mhm. Das zum einen und aber auch zum Thema Vertrauen bezüglich der eigenen Befindlichkeiten, das heißt Thema Mental Health, dass auch eine Führungskraft natürlich gestehen darf, wenn es mal einen nicht guten Tag hat. Wir sind ja keine Maschinen und Mitarbeitende, die halt das Gefühl haben, sie können auch mal einen schlechten Tag haben oder auch mal nicht so gute Leistung liefern, dass sie sich selbst sein können im Unternehmen. Und das schafft auch Vertrauen und Verbindung und auch und wir sind uns eine Unternehmenskultur wird ja besser, je offener ja Menschen sind und vertrauensvoller sie miteinander umgehen und sich sein können oder nicht verstellen müssen, also nicht das Gefühl haben, zu verstellen, sich verstellen zu müssen. Weil in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, mich zu verstellen, ist das ja irgendwo eine Ablenkung für einen selbst, weil man ja das Gefühl hat, weil da halt auch Energie reingeht. Ja. Es geht Energie rein, jemand anders zu sein zu wollen oder zu müssen in einem bestimmten Moment. Und das ist ja wieder eigentlich ein Potenzial, weil ich sage, sei du selbst, weil ich möchte, dass du deine gesamte Energie möglichst in die Arbeit steckst und nicht in einem ein Bild darzustellen, was du glaubst, sein zu müssen. Ja. Und auch hier kann eine Führungskraft als Vorbild vorangehen, voranschreiten.
Gibt es denn da auch, oder würdest du auch sagen, es gibt da Grenzen für die Offenheit? Also wenn es jetzt zu sehr ins Private geht? Also ich wollte da gleich auch so einen Bogen spannen, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele Leute dann oder viele Führungskräfte denken, sie dürfen gerade nicht offen sein, weil sie sonst nicht ernst genommen werden. Also genau das Gegenteil, wenn die Mitarbeitenden zu viel über sie wissen oder wenn das zu persönlich wird, dass dann irgendwie zum Beispiel Deadlines nicht mehr so gut eingehalten werden oder sowas.
Ja, also ich glaube, die Angst, dass Mitarbeitende zu viel über einen wissen, ist berechtigt, aber die Mitarbeitenden wissen es so oder so.
Ja, das also stimmt.
Also wenn ich ein Team mit 10 Leuten habe, dann ist es immer einer gegen 10. Mhm. Und zwar 10 Leute, also wenn es nicht alle mitmachen, dann sind es vielleicht 6, die sich dann über mich austauschen und versuchen rauszufinden, wieso ich mich entsprechend verhalte oder wie auch immer. Ja, und da macht man sich ja was vor, dass 10 Leute nicht dahinter kommen, wie ich tatsächlich bin, was mich also was heißt tatsächlich nicht, aber die versuchen ja, sich irgendwo ein Bild zu machen und zu erklären, warum ist sie heute schlecht drauf. Nein. Ja, dann werden sie versuchen zu analysieren, ja, hat sie Eheprobleme, hat sie schlecht geschlafen, hat sie zu viel Druck von oben, was auch immer, ist sie überfordert. Das heißt, das geht ja an den Menschen nicht vorbei, auch wenn ich es nicht selber verbalisiere. Ja, die Menschen sprechen darüber. Und ich als Führungskraft habe eigentlich die Möglichkeit, diese Gespräche zu unterbinden oder zumindest aufs Minimum zu reduzieren, indem ich offen darüber spreche, weil ich in dem Moment ja eine Störung aus dem Raum nehme. Weil wenn ich schlecht drauf bin und mein Team kriegt das mit, fangen sie ja an, drüber zu reden. Und das ist ein natürliches Verhalten, das hat gar nichts mit Lästern zu tun, sondern es entsteht eine Diskrepanz zwischen dem, was ich an, körperlich Kommunikation wahrnehme und dem, was du mir sagst.
Ja.
Ja, das heißt, wir können ja nicht kommunizieren. Das heißt, die Leute nehmen es ja trotzdem wahr und haben das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Und wir wollen ja dann rausfinden, was könnte hier nicht stimmen.
Ja,
und da geht es ja gar nicht darum, dass ich jetzt im Detail meine Eheprobleme oder was auch immer ich habe, hier allen im Team kommuniziere. Um diese Offenheit geht es nicht. Und ich glaube nicht, dass da alle auch daran interessiert sind, intime Details von der Führungskraft zu wissen. Im Gegenteil, ich glaube, das wäre eher schädlich.
Mhm.
Aber das geht halt wirklich um normale Dinge, die uns alle betreffen. Wie, ich hatte einen schlechten Tag, bin heute nicht hundertprozentig da. Oder ich habe schlecht geschlafen, was auch immer. Oder ich habe tatsächlich auch Stress. Und das mal offen darzulegen und nicht so zu tun, als wäre man eine perfekte Maschine.
Mhm. Und das, ich hasse diesen Begriff eigentlich, aber ich sage es jetzt einfach, dass es ein Mehr auf Augenhöhe bringt, weil ich immer denke, man sollte mit allen Menschen auf Augenhöhe sein und deswegen mag ich den Begriff nicht, aber mir fällt gerade kein besserer ein, dass man dann ja mehr so auf Augenhöhe miteinander spricht und sich das dann auch ein bisschen unterscheidet von, weil ich musste da irgendwie auch dran denken in der Vorbereitung und das hat auch eine Kollegin dann gesagt, dass es früher ja in Familienunternehmen so auch so war, dass der Chef sich da wirklich gekümmert hat um die Mitarbeitenden und dann vielleicht die auch, also dass es sehr, dann aber sehr von oben nach unten war.
Mhm.
Weil da wurde ja auch eine Verbindung geschaffen, dass viele ja dann ihr ganzes Leben in derselben Firma verbracht haben. Aber das ist ja jetzt mehr so eine Gegenseitigkeit.
Genau, also ich finde Augenhöhe da, das ist der richtige Ausdruck an der Stelle. Natürlich wünschen wir uns, dass man allen Menschen auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Aber das ist ja nicht die Realität und gerade auch in der Zusammenarbeit Führungskraft-Mitarbeitende ist es halt immer noch geläufig oder dass halt eine Distanz künstlich dargestellt wird, wo keine sein sollte oder Mitarbeitende sich nicht trauen, den CEO mal anzusprechen, wenn sie ihn in der Kantine sehen, weil ich bin hier, der ist da oben, ich muss erst mal warten, bis ich gefragt oder eingeladen werde. Und das finde ich halt schade, weil das natürlich auch eine entsprechende Unternehmenskultur mit transportiert. Und mit dem Thema Familienunternehmen, ja, da haben die sich vielleicht nochmal anders gekümmert früher. Aber was du jetzt ansprichst mit der fehlenden Augenhöhe, ist ja auch das Thema, was bei empathischer Führung groß ist, Weiterentwicklung.
Ja.
Ja, dass Menschen sich wirklich gesehen fühlen mit dem, was sie wollen und halt auch, dass im Gegenteil, dass ich letztendlich auch, viele Menschen merken es ja selber nicht mal, welches Potenzial sie haben, geschweige denn, wo eigentlich ihre Talente liegen.
Mhm.
Und wenn du eine Führungskraft hast, die dich da bestärkt und Dinge sieht und dich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, schau mal, hier könntest du noch einen draufsetzen und ich habe das Potenzial, ich sehe in dir Potenzial, dass wenn du so weitermachst, du bei uns in 5 Jahren Teamleiter sein könntest.
Mhm.
Ja? Und das macht ja was mit den Menschen.
Ja.
Weil viele sehen das, einige sehen das gar nicht in sich. Ich glaube, es wird immer so, gerade in Sachen Karriere, werden immer sehr die in den Vordergrund gerückt, die ein ganz klares Bild von sich selber haben, auch einen klaren Karriereplan, wo es immer so, man Karriere höher, weiter, umso besser. Aber es werden halt oft die übersehen, die sehr gut arbeiten und auch fleißig sind, ihren Job tun, aber was Karriere angeht, vielleicht mehr Unterstützung brauchen.
Ja.
Ja, und diese Menschen nicht zu verlieren und dabei zu unterstützen, dass sie halt auch ihren Raum und ihre Karriere machen können. Ich glaube, und da wird halt viel Potenzial in der Führungsarbeit verschenkt. Ja, weil letztendlich du sagen kannst, naja gut, ich belohne eigentlich die, die am lautesten sind, die ganz klar wissen, ich will dahin.
Ja.
Und die, die das nicht aussprechen, interpretiere ich, haben kein Interesse, wollen nicht.
Ja.
Ja. Aber zu sagen, hey, ich spreche mal offen darüber, was macht das eigentlich ein, wenn ich da versuche, mehr rauszukitzeln, wo die Person eigentlich hin möchte oder Hinweise, wo sie hin könnte oder was sie eigentlich noch mehr erreichen kann.
Ja.
Das ist ja das, wo dann auf einmal bei den Leuten, bei den Menschen das Leuchten anfängt und das auch nochmal diese Verbindung und das Vertrauen schafft zu der Führungskraft, aber auch zum Unternehmen, weil sie merken, hey, diese Person interessiert sich wirklich für mich.
Ja.
Und was aus mir wird. Und es geht nicht nur darum, dass ich hier jeden Tag was leiste und dem Unternehmen mehr Wert schaffe. Das muss man natürlich auch. Aber dass es halt ein Geben und Nehmen ist. Und in so einem Verhältnis, dass natürlich Mitarbeitende loyaler sind, motivierter sind und mehr Verbundenheit zur Führungskraft und zum Unternehmen entwickeln, da muss man ja nicht lange drüber diskutieren.
Hm. Das ist sehr schön gesagt. Ich musste kurz mich einmal sammeln. Kann man denn Empathie lernen? Also mir kommen jetzt so zwei Fragen, aber ich habe ja immer die Neigung, dass ich immer 5 Fragen in eine packe. Deswegen erstmal, kann man es lernen, empathisch zu werden?
Ja, also wir werden ja alle werden ja mit Empathie geboren. Also das haben ja auch schon Tests bewiesen an kleinen Kindern, sogar an Babys, dass wenn ein Baby weint, andere Babys anfangen zu weinen. Hm. Das hat nicht nur damit zu tun, dass sie irgendwie wegen dem Lärm, sondern das ist halt auch einfach Empathie. Und das merkt man auch an Kleinkindern, die selbst nicht sprechen können. Das heißt, wir werden mit Empathie geboren, nur durch die Sozialisierung, Erziehung wird es halt bei manchen dann nachher noch ausgeprägter oder auch nicht.
Hm.
Insofern kann man das natürlich auch nochmal, kann man das im Erwachsenenalter auch nochmal trainieren.
Gibt es da auch, das klingt jetzt so blöd, also wirkliche Workshops dazu, die dann in Firmen zum Beispiel gegeben werden? Oder ist es etwas, was eine Führungskraft irgendwie selbst versuchen muss? Mhm. Weil das ist gerade auch so eine Frage, da gehe ich dann gleich zur nächsten Frage über, also ob das auch funktioniert, wenn eine Führungskraft sagt, ich möchte das jetzt mal versuchen, oder ist es schon wichtig, dass es dann unternehmensübergreifend ist, was ja dann auch wieder schwieriger ist. Es gibt ja auch riesige Unternehmen. Also muss das so top-down kommen dann auch, oder ist das auch was man so im Einzelnen...
Im besten Falle kommt es natürlich von beiden Seiten. Also ich würde es mir wünschen, dass es halt auch top-down verstanden wird, wie wichtig Empathie beziehungsweise empathische Führung an sich ist für Unternehmen. Weil am Ende des Tages geht es hier ja nicht, also wenn man sich damit näher beschäftigt, was bedeutet das eigentlich? Da hilft es natürlich auch nochmal zu differenzieren, was ist Empathie und Mitgefühl. Und Empathie alleine ist ja passiv. Ja, also das heißt, ich kann mich in die Emotionen des anderen hineinversetzen und fühle mit. Und das ist ja erstmal positiv, das ist die Voraussetzung. Aber eigentlich geht es mir um Mitgefühl, weil Mitgefühl ist aktiv. Das heißt, ich spüre etwas und dadurch entsteht Mitgefühl, und Mitgefühl ist, ich habe den Wunsch entwickelt, dich zu unterstützen, dir zu helfen, einen Schmerz, den ich eventuell verursachen könnte, entweder zu verhindern, wenn ich den nicht verhindern kann, zu mindern.
Mhm.
Ja, und das ist Mitgefühl, das heißt, du musst etwas tun, und das ist auch empathische Führung. Heißt nicht nur, oh, ich sitze da und ich verstehe dich, sondern was kann ich aktiv tun, um dich zu unterstützen? Und da kann man sich ja jeden Tag, letztendlich ist es ein sehr aktiver Führungsstil, wo ich mich am Ende des Monats immer fragen könnte, was habe ich eigentlich für meinen Mitarbeiter diesen Monat getan? Und wenn man sich diese Denke in einem jetzt Kontext großem Unternehmen vorstellt, ja, dann könnte man das Gleiche auch übertragen auf Prozesse, Strukturen, Kundenbeziehungen. Ja, also was können wir tun, ganz aktiv, um unsere Kunden zu unterstützen? Wo sind die Schmerzpunkte des Kunden, die wir reduzieren oder minimieren können? Wo sind die Prozesse und Strukturen, die unsere Mitarbeitenden Schmerz verursachen, was wir verhindern sollten? Wenn wir nicht verhindern, dann halt zumindest mindern. Ja, also das heißt, es verändert die Sicht auf Dinge auf eine einfache und für alle verständliche Art und Weise. Und das ist das, was, glaube ich, hier ich als Game Changer bezeichnen würde, weil wenn jetzt Unternehmen unterschiedliche Werte haben, beispielsweise Mut, ja. Keiner wird im Arbeitsumfeld sagen, Mut ist was Schlechtes. Wenn ich dich frage, Sandra, hey, Mut, wie findest du das als Unternehmenswert? Da wirst du genauso wie ich sagen, Mut ist super, ich bin mutig. So, aber dann, wenn du es runterbrechen sollst, was heißt eigentlich Mut? Und dann fragst du 20 Leute und dann wirst du 20 unterschiedliche Antworten kriegen. Ja, der eine wird sagen, ja, ich traue mich in der Kantine einfach mal zum CEO zu gehen und mich da hinten neben ihm zu setzen und zu sagen, ey, hallo, wie geht's dir? Und der oder die nächste wird sagen so, das traue ich mich nicht. Ja, aber alle haben einen gleichen Unternehmenswert. Und ich glaube, dieses Prinzip von diesen Gedanken von empathischer Führung, wenn ich dich fragen würde, so, okay, was bereitet gerade deinen Kollegen Schmerz? Das ist ja viel greifbarer und für alle verständlich.
Ja.
Ja, man wird immer auf Dinge kommen, die alle anderen verstehen oder zumindest zur Lösung beitragen, dass es halt sich immer, das Unternehmen sich weiterentwickelt.
Ja, aber da gehört ja schon von beiden Seiten sehr viel Vertrauen auch dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum ersten Mal, sagen wir, einer empathischen Führungskraft begegne und ich habe davor ganz andere Erfahrungen gemacht, dann ist da kann das ja schon auch, also es ist ja schon ein großer Vertrauensbeweis irgendwie. Oder es braucht ja Vertrauen dafür, weil ich könnte ja auch das Gefühl haben, ich öffne mich da jetzt und das feuert irgendwie zurück zum Beispiel.
Ja, das merke ich, wenn ich neue Mitarbeitende in meinem Team habe. Und dann merke ich sofort in der Kommunikation recht schnell, oft auch schon im Bewerbungsgespräch, wie sie sozialisiert worden sind im vorigen Unternehmen. Ich spüre das, wenn jemand misstrauisch eingestellt ist gegenüber Führungskräften. Aber am Ende ist das egal, weil es ist meine Arbeit als Führungskraft, dieses Vertrauen herzustellen. Und ich kann das ja nicht dem Mitarbeitenden zur Last legen, sondern ist es für mich einfach nur eine Aufgabe, wo ich weiß, okay, was muss ich tun? Und die ersten Male werden sie natürlich erstmal skeptisch sein, das sind oft viele, aber spätestens beim dritten Mal, wenn sie merken, ah, okay, sie redet nicht nur, sie meint das wirklich ernst, ja, und dann entsteht eigentlich die Magie und diese Verbundenheit, von der ich immer spreche, weil es einfach etwas mit den Leuten macht, wenn sie merken, du meinst es ernst, du willst wirklich was für die tun und die kriegen, und es geht nicht darum, jetzt Leute, sag mal, in die Pfanne zu hauen.
Oder dass es nur taktisch ist.
Oder dass es nur taktisch ist, sondern halt wirklich zu sagen, am Ende ist es natürlich ein Geben und Nehmen. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass alle sich hier wohlfühlen, weiß ich nicht, Show zu machen für alle, sondern natürlich erwarte ich als Führungskraft und auch das Unternehmen Leistung. Das ist immer noch ein Arbeitsverhältnis, aber ein Arbeitsverhältnis, wo du und als Person auch gesehen wirst mit deinen Wünschen und wir als Unternehmen versuchen, deine Ziele im Einklang zu bringen mit den Unternehmenszielen und mit den Kundenzielen. Mhm. Und am Ende des Tages arbeiten wir hier mit erwachsenen Menschen, dass alles Experten sind. Ja. Das heißt, nur weil jemand heute sagt, ich habe folgendes Ziel, renne ich morgen nicht los und sage so, oh, ich habe ein neues Ziel, ich muss hier ein Ziel erfüllen. Nein, dann redet man darüber. Ja, und dann sagt er, ah, okay, verstehe ich. Und dann muss man schauen, wie kriegen wir dich dahin, wenn ich das Gefühl habe, du bist noch nicht da. Und was brauchst du dazu? Wie kann ich dich unterstützen? Was bist du selber bereit zu tun dafür? Ja, dann kann es heißen, wenn es eine Beförderung ist, bist du bereit, dein aktuelles Projekt, was du jetzt so sehr liebst, mit deinem Team zu verlassen, in ein anderes Team zu geben, was vielleicht eine größere Komplexität hat und mehr arbeitet, bedeutet. Und das ist doch genau das, was die Leute ja wollen, aufgezeigt zu bekommen, wie könnte der Weg sein? Und dann kann er oder sie selber entscheiden, wenn das so ist, dann möchte ich lieber in meinem Team bleiben. Oder ja, ich bin bereit dazu. Und da heißt es, okay, ich schau mal, dass ich ein entsprechendes für dich Projekt finde, wo du dich beweisen kannst, dass du das schon kannst. Und wenn nicht kannst, dann schauen wir, wer dir das beibringen kann. Schulungen, Fortbildung, was auch immer. Und darum geht's. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass Menschen gar keine Antwort kriegen. Also ich hatte selber in der Vergangenheit, dass ich immer gesagt habe, oh, ich würde gerne Folgendes machen. Und dann kriegst du ja nicht mal eine Antwort. Du kriegst nicht eine Antwort. Nein, du bist dafür ungeeignet. Oder nein, das wirst du hier nicht, machen wir hier nicht, unterstützen wir nicht. Oder nein, weil dir fehlt noch A, B, C. Hm. Ja, und das ist ja Augenhöhe, jemand ernst nehmen.
Ja.
Aber wenn jemand einen Wunsch äußert und ich fange an zu palavern und rede drumherum und ignoriere eigentlich diesen Wunsch, heißt es im Umkehrschluss, ich nehme die Person eigentlich nicht für voll und nicht ernst.
Ja.
Und viele Unternehmen haben aber immer Angst vor diesen Wünschen, weil sie denken so, nachher muss ich das alles erfüllen. Ja, natürlich will jeder seinen Wunsch erfüllt sehen, ja. Aber wir sind Führungskräfte und keine Feen. Das heißt, deswegen heißt jeder Wunsch eigentlich nur Arbeit für den Mitarbeitenden, aber auch für mich als Führungskraft, zu gucken, wie kriegen wir das hin? Und wenn man halt auf Augenhöhe mit den Leuten agiert und sie wahrnimmt als Erwachsene und vollnimmt, dann findet man immer gemeinsame Lösungen. Und ich habe noch nie jemanden gehabt, der sich auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt so, ich will aber jetzt sofort dies und das. Ja.
Ja. Ich kann mir vorstellen, aber dass der Gedanke kam mir gerade, dass es für das mittlere Management manchmal eventuell, gerade wenn es noch nicht Teil der Firmenkultur ist, wenn dann quasi das mittlere Management zum Beispiel die Person sagt, ich mache das jetzt so, aber zum Beispiel der Chef oben drüber oder die Chefin oben drüber dann das blöd findet oder sowas. Also dass dann auch so eine Zerrissenheit entstehen kann. Oder dass auch wieder Mut erfordert, das dann vielleicht bin ich auch ganz falsch, aber wenn dann meine Chefin jetzt mitkriegen würde, dass ich da sehr kommunikativ bin und sehr auf Augenhöhe mit meinem Team und meine Chefin mir jetzt sagt, also was ist das für ein Käse irgendwie?
Ja, also die... Das Erste, was ich gelernt habe in meiner ersten Führungsposition war, dass Führung eigentlich nur gut funktioniert, wenn wenn du jetzt im mittleren Management bist, deine eigene Führungskraft auch ähnlich denkt oder einen ähnlichen Führungsstil hat. Mhm. Also das muss nicht 1:1 übereinstimmen, aber zumindest eine ähnliche Haltung bezüglich Umgang mit Menschen. Und in meiner ersten Position war das halt, wir waren so konträr zueinander, dass eigentlich alles, was ich gesagt, gemacht habe, vorgeschlagen habe, falsch war, beziehungsweise sowieso im nächsten Meeting torpediert worden ist. Ja, also das ist so wie, du hast jetzt gerade hier mal so eine Pflanze gegossen, die fängt an zu blühen und du freust dich, dass da so zaghaft Blüten rauskommen und dann kommt jemand und tritt einfach drauf und sieht nicht mal, dass da was am Blühen war. Mhm. Ja, also so extrem war das, dass ich gesagt, das ist für mich eine sehr lehrreiche Erfahrung, wo ich wusste, okay, du kannst nie wieder, wenn das so extrem auseinandergeht.
Ja, aber prinzipiell.
Aber letztendlich, klar, man kann sich nichts aussuchen und es gehört zum Los der mittleren Führungskraft, auch da zu moderieren und ja. Weil am Ende geht es ja auch darum, zu versuchen, nicht nur für einzelne Mitarbeitende Dinge zu bewirken, sondern auch zu versuchen, Unternehmen und Unternehmenskultur zu verändern. Und an der einen oder anderen Stelle braucht es halt auch Mut bei der eigenen oder dem eigenen Vorgesetzten, solche Missstände oder unterschiedliche Wahrnehmungen und Haltungen anzusprechen.
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Merkst du, dass da eine Offenheit besteht? Also wenn du jetzt mit Leuten sprichst oder wenn du Vorträge hältst und so, dass das Thema ernst genommen wird oder gibt es und ein Interesse besteht oder gibt es da auch immer noch vielleicht auch in verschiedenen anderen Sparten oder sowas oder in anderen beruflichen Kontexten so eine Skepsis oder gibt es da schon eine Offenheit mal wieder bei dem Thema?
Ja, also es gibt auch Menschen, die halt Vorbehalte haben, aber in der Mehrheit ist es eher Offenheit, dass viele sagen, hey, ja, genau das braucht es. Mhm. Und auch viele, die sich verstanden fühlen und sagen, Mensch, dachten, ich war falsch mit meiner Denke und ich den Mut mache, das so zu führen, eigentlich die richtige Art und Weise ist. Ja. Und bei den Skeptikern ist es eher auch, glaube ich, falsches Verständnis von empathischer Führung, dass sie denken, das geht hier um Händchen halten, Kopf streicheln, mhm. Hauptsache es geht den Leuten gut. Aber wenn ich dann anfange zu erklären, was das eigentlich bedeutet, das ist halt schon auch nicht ohne ist. Ja? Weil wenn ich jemanden entwickeln will, muss ich in der Lage sein, der anderen Person auch Feedback zu geben.
Ja.
Bezüglich, wo du stehst. Und es ist ja so, dass die meisten Führungskräfte von meiner Erfahrung haben ja Probleme, Feedback zu geben. Und das ist das, was mir auch am häufigsten begegnet. Zum einen halt das falsche Verständnis, dass dann Leute kommen und sagen, ja, ich habe bei meinen Mitarbeitenden so viel versucht, ich habe gemacht und getan und trotzdem funktioniert es nicht. Hm. Ja. Und denke ich so, nee, es geht hier nicht um nett sein, sondern es geht um Führungsarbeit. Und dann frage ich nach, hast du deine Erwartungshaltung formuliert? Hast du Ziele gesetzt? Hast du auch Feedback gegeben und einen Zeitplan vorgegeben, wann Veränderungen zu erwarten sein sollten? Mhm. Hast du auch ganz klar Unterstützung angeboten, gefragt, was die Person braucht, um diese um sich da in bestimmten Bereichen zu verbessern. Ja, und dann werden sie auf einmal kleinlaut, weil sie merken so, okay, da habe ich wohl noch ein paar Hausaufgaben noch nicht gemacht.
Und das ist gut, dass du es jetzt nochmal so betont hast, weil ich tatsächlich als erstes auch so dieses Nettsein irgendwie damit verknüpft habe, aber ja, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr, weil du hast es so schön erklärt, sonst gehe ich da wieder auf.
Ja, ich meine, das ist halt auch hart, wenn du jemanden nach einem Wunsch fragst und aber einen Wunsch formulierst und dir eigentlich klar machen musst, dass das vielleicht nicht passt oder jetzt noch nicht geht. Ja, aber es geht ja nicht um dieses nicht geht, sondern zu sagen, was viele ja kennen, ist eher so dieses, du hast hier einen Fehler gemacht, nächsten Monat will ich das nicht nochmal sehen.
No.
So, aber zu sagen, hey, du hast hier einen Fehler gemacht und ich möchte, dass du diesen Fehler nicht mehr machst. Wie kann ich dich unterstützen?
Ja.
Was brauchst du, damit es geht? Brauchst du einen Kurs? Soll ich dich mit einem Kollegen, ich kann dich mit einem Kollegen X zusammenbringen, bei dem läuft es wunderbar und ich glaube, da kannst du dir was abgucken. Und wenn ich so eine Person Feedback gebe und aber auch mit und auch signalisiere, ich unterstütze dich dabei, ich bleibe dran, ich frage nach, ja, dann ist ja die Chance, dass diese, also sage ich mal, wenn sich das nochmal wiederholt, kannst du ja die Frage umdrehen. Dann kannst du sagen, wir sitzen jetzt zum dritten Mal zusammen. Folgendes habe ich dir schon angeboten, um dich zu unterstützen und es funktioniert immer noch nicht.
Ja.
Sag du mir jetzt, was du brauchst.
Ja.
Ja, das heißt, es ist ein ganz anderes Gespräch und nur weil man empathisch führt, heißt ja nicht, dass man Leute nicht kündigen kann. Ja,
ja.
Auch das kriege ich immer wieder gespiegelt, zu sagen, nein, du bist ja immer noch Führungskraft, du hast Umsatzverantwortung, du hast Verantwortung für Kunden, du hast Umsatz fürs Team und wenn du da jemanden hast, der einfach, wo du alles Mögliche probiert hast und es funktioniert nicht, dann musst du halt auch Entscheidungen treffen und dann kann es auch mal sein, dass man sich halt trennen muss.
Ja.
Das ist ja nicht weg, nur weil man empathisch führt.
Ja, das stimmt. Und ich wollte noch eine Sache sagen, bevor ich zur letzten Frage, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass man vielleicht das Wort Führungskraft öfter benutzen sollte als zum Beispiel Chefin. Weil ich habe vorhin ja immer Chefin gesagt und es klingt schon so Chefin-mäßig halt, aber Führungskraft hat ja, weil Führung ist ja auch etwas Aktives. Irgendwie, dass eben das nicht bedeutet, dass man nur da sitzt und delegiert und sagt, macht mal, Hauptsache das funktioniert, sondern dass das tatsächlich so ein aktives Führen der Mitarbeitenden ist.
Ja. Ja, aber das ist jetzt da könnte man einen eigenen Podcast für sich machen, weil da viele Diskussionen gibt. Es gibt auch wieder andere, die, sage ich mal, kritisieren, dass ich das Wort Führungskraft benutze, weil das natürlich jetzt in Deutschland das Thema der Führer etc. wieder da mit reinspielt. Und dann gibt es halt immer die Diskussion, was ist Führungskraft, was ist Manager, was ist ein Leader? Ist es eins dasselbe? Müssen wir eigentlich nicht lieber von Leadern sprechen? Sind die, die halt visionär vorangehen? Ich bin da aus der Diskussion erstmal, sage ich mal, ausgestiegen, auch wenn ich sie an manchen Punkten verstehen kann. Und ja.
Vielleicht machen wir dann einen Podcast Teil 2 mit dir zu dem Thema.
Genau.
So, ich muss jetzt leider schon die allerletzte Frage stellen, weil das ist auch schon so ein Running Gag in dem Podcast, dass ich immer sage, dass ich eigentlich noch viel länger mit den Menschen sprechen will. Und bei dir ist es auch und ganz besonders so. Aber um das abzuschließen, wir hatten ja am Anfang über die Bühnenshow bzw. das Musical gesprochen. Und da würde ich dir gerne 3 Antwortoptionen zur Auswahl geben. Und zwar, was du also welche Frage du beantworten möchtest. Zum einen, wenn du für das Musical einen Preis entgegennehmen könntest, sagen wir in 5 Jahren, welcher das wäre, es kann fiktiv oder echt sein, was du dir wünschst, was das Publikum mitnimmt oder was du dir wünschst, was die Kritiker innen schreiben.
Ich, ich würde mich für zweitens entscheiden, was die Zuschauer mitnehmen sollten. Weil das ist tatsächlich das, was mich meistens auch heute schon interessiert, wenn ich eine Veranstaltung, wenn ich einen Vortrag halte. Also für mich hat eine Veranstaltung, bin ich mal erfolgreich, wenn mir noch Tage später Menschen schreiben, du, ich war vor einer Woche bei einem Vortrag von dir und das beschäftigt mich immer noch.
Ja.
Oder ich habe Folgendes mitgenommen. Das ist eigentlich für mich so die größte Wertschätzung, weil ich dann weiß, okay, es ist etwas, es ist angekommen und es arbeitet. Und es ist nicht nur ein, oh, klatschen, 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 gut gemacht und
wo steht
und dann
der Sekt?
Wieder, genau, wo steht der Sekt? Sondern, ja, genau, genau. Und das ist die größte Wertschätzung für mich. Hatte letztens auch nach dem Vortrag einen jungen Mann, der zu mir kam und meinte so, indem ich dich anspreche, setze ich das um, was du mir gerade auf der Bühne erzählt hast. Ich möchte ein anderer Mensch sein. Ich möchte der Mensch sein, der keine Angst hat, andere anzusprechen. Ich hatte eine Gänsehaut, so wie der da vor mir stand. Wirklich,
ich
kriege jetzt auch noch Gänsehaut, wenn ich mir immer noch so sein Bild vor mir sehe, wie er da nervös vor mir stand und sagte, ich will das jetzt sofort in die Tat umsetzen. Also das war, und das ist für mich das Größte. Ja, weil genau das, ich möchte ja was verändern, ich möchte Menschen motivieren, ich möchte Menschen inspirieren, dass sie über sich selber nachdenken und vielleicht dadurch eine Veränderung starten. Sei es im Kleinen oder auch im Großen.
Hoffentlich hört er jetzt zu, weil er ist sich vielleicht gar nicht bewusst, was er wiederum ausgelöst hat dadurch. Weil er wahrscheinlich gedacht hat, Tilunia Hara, die ist so cool, hört das die ganze Zeit und ich komme da hinten und das interessiert sie gar nicht.
Das stimmt.
So, vielen Dank, dass du da warst. Das war auch ein wunderschönes Schlusswort. Danke für deine Zeit. Das war ein super spannendes Gespräch. Wir packen auch einige interessante Links über dich und auch zu deiner Agentur Diconium in die Shownotes. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Und allen Zuhörenden natürlich auch.
Ja, danke dir. Bis bald.
Ciao.